ja, dass man nicht ins Gespräch kommt und nicht wieder alleine weggehen muss. Es wird heute um den Begriff Vater gehen, die erste Zeile des sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater. Vater ist ja vielleicht für viele so ein Problembegriff. Vielleicht war der Vater, den du hast, abwesend oder weiß nicht, oder vielleicht sogar gewalttätig oder irgendwie schwierig. Und vielleicht steht ja auch dieser Vater, den du noch in Erinnerung hast, im Weg zum Gott, dem Vater. Sondern vielleicht Erwartungen, die vielleicht dir vermittelt wurden, die du nicht erfüllt hast. Das ging mir so früher. Oder vielleicht hat man den Vater auch verachtet, wegen der Fehler, die er gemacht hat. Das können alles Dinge sein, die dir im Weg stehen zu einer guten Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Und darauf wollen wir heute auch in der Predigt eingehen und noch in anderen Elementen, die heute im Gottesdienst dabei sind. Und ich wünsche dir, dass du vielleicht deine Beziehung zu deinem Vater vielleicht neu gestalten kannst, da neue Anregungen bekommst, vielleicht sogar also richtig reinen Tisch machst mit deinem Vater. Ich möchte aber auch die ansprechen, die selbst Vater sind. Das ist auch spannend. Ich habe früher mal eine Vater-Sohn-Freizeit mitgemacht mit einem Großen und ich habe festgestellt, ich war selbst der Teilnehmer. Es ging nicht um meinen Vater, nicht um meinen Sohn. Das war eine ganz große Erfahrung. Also auch nimm mal mit, wie du als Vater dich positionierst, deinen Kindern gegenüber. Das kann auch ganz hilfreich und heilsam sein. Ich wünsche dir und euch und ihnen darin ganz, ganz viel Segen. Wir wollen dazu aufstehen und ich bitte, dass wir zusammen beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Geborgenheit, die du schenkst. Vielen Dank, dass du es gut mit uns meinst. Dass du einen jeden von uns kennst, dass wir nicht eine graue Masse für dich sind, sondern dass du einen jeden persönlich geschaffen hast, einen jeden persönlich lieb hast, einen ganz besonderen Lebensplan für einen jeden von uns hast, einen jeden von uns kennst. Vielen Dank dafür, dass wir es immer wieder neu hören dürfen und gerade auch von dir und aus deiner Schrift und aus der Predigt. Und wir wollen nicht müde werden, das immer wieder auch dir zu bestätigen. Jawohl, wir wollen deine Kinder sein. Wir wollen zu dir gehören, zu deinem Reich. Und ich möchte dich bitten, dass du einen jeden von uns segnest, einen jeden, der hergekommen ist, der vielleicht mit dem Vaterbegriff noch ein Problem hat, dass dieses Problem vielleicht hinterher weg ist. Das wünsche ich mir sehr und ich wünsche mir die Gemeinschaft mit dir, miteinander und dass du mitten unter uns bist. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich habe noch eine kleine Lesefrucht mitgebracht aus meiner stillen Zeit, aus Jesaja 51, Vers 16, Teil daraus. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und ich habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Das ist ein Teil davon. Ich lese nochmal. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und ich habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bild für den Vater, der Geborgenheit schenkt, die sonst niemand schenken kann. Dass wir unter diesem heiligen Gott unser Zuhause haben. Um diesen heiligen Gott geht es auch im ersten Lied und ich bitte die Band nach vorne. Kommt zu einigen Infos. Die stehen auch auf der Rückseite von dem kleinen Zettelchen drauf. Ich erwähne es nur kurz. Einmal die anstehende Hochzeit von Annika Helm und Christoffel Nundong Nuem. Dann haben wir Familiengottesdienst, Schulanfang. Gut beschirmt. Also auch das ist eine schöne Gelegenheit zum Einladen in der Nachbarschaft, wo vielleicht eure Kinder Spielkameraden haben. Tragt das auch weiter. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, hier junge Familien mal hier in den Gottesdienst mitzubringen. Das Gebetsseminar möchte ich kurz erwähnen und lang erwartet Halbzeit. Es geht wieder weiter. Wir hatten ja im Sommer einmal Pause gemacht wegen der 100-Jahr-Feier und der Gemeindefreizeit. Das wäre schon zu viel geworden. Bin schon viel gefragt worden, wann geht es noch weiter, wann kommt der nächste Abend. Halbzeit geht weiter Ende August am 28. Ein Dienstag um 7:30 im Kigosaal. Wir, auf Wunsch der bisherigen Teilnehmer, geht es mal um alternative Wohnformen. Und zwar nur erstmal eine Ideensammlung. Mal gucken, was alles so gibt und wie man das so findet, was für ein Spontan dazu einfällt. Format wird ein Open Space sein. Lasst euch überraschen. Dann möchte ich kurz das Taufseminar erwähnen. Taufe ist ja mal, ja, das Fest in einer Gemeinde. wenn ja wieder Leute da hinzugetan werden. Ich denke mal, das ist auch Part im Himmel. Und ich freue mich sehr darauf. Und es ist noch Gelegenheit, noch an Gesprächen teilzunehmen. Wer also ja für sich ja das irgendwann auch mal klar machen möchte, mit Gott, mit seiner Beziehung, doch zur Gemeinde, wer das Bedürfnis hat, einfach einen, ja auch da rein Tisch mit Gott zu machen, der sollte vielleicht über Taufe nachdenken. Und Ehekurs, am 9. September geht es wieder weiter. Wir haben das selbst mal mitgemacht, das hat unserer Ehe sehr gut getan. Es geht darum, gute Ehen zu stärken. Also Ehen, die schon im Eimer sind, die kommen auch nicht wieder klar, aber gute Ehen stärken. Das war so mein Eindruck, ich denke mal, dass... Nein, also es geht wirklich darum, gute Ehen zu stärken. Wir haben auch Ehen erlebt, die dann endgültig... Nein, lassen wir das. Nein, der Charme dabei ist, da wird eben auch gekocht, also ehemalige Teilnehmer kochen auch, dann bekochen die aktiven Teilnehmer, und auch das ist uns immer eine Ehre, damit zu machen, als Köche dann im Hintergrund und das dann zu unterstützen. Also jedem, der das noch nicht mitgemacht hat, kann ich es nur empfehlen, diesen Ehekurs, man kommt da wirklich in seiner Ehe ein Stück weiter. Also gute Ehen noch stärken und besser machen ist so, denke ich mal, das Motto. So, nichts vergessen. Ja. Gut, hier hat noch Rolf Zyrus ist bis 9. August noch im Urlaub. Das Gemeindebüro ist noch eine Weile geschlossen, steht auch schon drauf. Jo. Ich möchte einfach jetzt mit euch, mit uns für die Anliegen der Welt beten und bitte dazu aufstehen. Himmlischer Vater, du großer Gott, du Herrscher dieser Welt. Wenn wir in die Zeitung gucken, ins Fernsehen, dann sehen wir viele Bilder, die uns Sorgen machen. Menschen, denen es sehr schlecht geht, wo Krieg ist, wo Hunger ist, wo Gewalt ist, wo auch Verfolgung ist, wo Geschwister von uns, ja von den Regimen ihrer Länder verfolgt werden. Und wir wollen hier einfach zusammenstehen und dich um Erbarmen bitten, um Beistand, um Segen, aber auch um Zurüstung und Kraft für die, die es betrifft. Aber auch darum, dass du dieses Erbarmen auch bei uns ankommen lässt und dass wir da, wo wir was tun können, das auch tun. Ich möchte dich herzlich bitten für dein Wort, das auch in dieser Stadt verkündigt wird, wo wir Licht sein wollen, auf allen Kanzeln und Kirchen, wo von deinem Wort gesprochen wird, wollen wir dich bitten, dass du Segen schenkst, dass du das Wort reichlich ja, Frucht bringen lässt, wo immer es auch erklingt und auch hier. Auch möchte ich bitten für die Gruppen hier im Haus, die Kindergruppen, dass du auch dort die Mitarbeiter segnest mit dem, was sie mit den Kindern tun, was sie da vermitteln und sich von dir leiten und lenken lassen. Danke, dass wir so vor dir hintreten können, dass wir das, was uns bewegt, dir nennen können, vor dir ausbreiten können. Du trägst unsere Sorgen, wir dürfen es dir nennen. Amen. So, ein weiteres Lied. Ich habe hier noch den Techniker gebeten, mal anzuschlagen. Jetzt sagen wir die Kollekte ein. Das habe ich jetzt selber noch hingekriegt. Genau, Frank lacht sich kaputt. Jo, also zweite Lied und die Kollekte.
Amen. gib uns das, was wir brauchen, gib uns Halt und Support und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher Herrscher und ein Reicher wie auch.
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten.
Ich möchte noch einen Punkt noch mal besonders hervorheben von dem Manuskript, und zwar das Stichwort Flagge zeigen. Das ist mir doch noch mal wichtig geworden. Wir haben das voriges Jahr gemacht, ich war selbst dabei, und wir haben da so einen ganz langen Teil des Hellwegs hier sozusagen übernommen und wirklich eine Schnur hochgehalten, wo eben ganz viele Flaggen dran gehangen waren. Das ging ja bis weit in die Stadt rein, ein ganz starkes Symbol auch gegen rechts im vorigen Jahr. Und dieses Jahr wird das wieder sein, und ich möchte jeden einfach bitten und ermutigen, da mitzumachen. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl, auch kein großer Zeitaufwand, glaube ich, 1-2 Stunden maximal an Samstag, aber es ist einfach ein dickes, dickes Zeichen, das wir in der Stadt setzen können. Da möchte ich kurz einführen, so in den nächsten Teil des Gottesdienstes. Hier ist einmal so ein kleiner Stuhlkreis aufgestellt, da stehen die gewohnten Bänke unter den Palmen. Das hat eine Bewandtnis. Und zwar unter den Palmen nach wie vor, wer eben nach dem Gottesdienst einfach für sich beten lassen möchte, irgendwas Konkretes loslassen möchte und sich einfach dienen lassen möchte, ist unter den Palmen dann herzlich willkommen und richtig. Und hier heute mal der Stuhlkreis zu meiner Rechten. Für die vielleicht, die in diesem Gottesdienst erkannt haben, dass sie mit Gott reinen Tisch machen wollen, neuen Anfang machen wollen oder vielleicht den Anfang überhaupt machen wollen, die werden dann dorthin eingeladen. Alles Weitere wird dann Arne in der Predigt dann noch erläutern. Und jetzt bitte ich die Band in die Erbetungszeit, und ich freue mich drauf.
Gerne eine Zeit der Anbetung haben, da bitte ich die Gemeinde, soweit es geht, aufzustehen. Das Lied, was wir singen möchten, beziehungsweise womit wir Gott anbeten möchten, heißt "Weil du mich liebst". Das Lied ist mir vor einer Woche begegnet, als ich am Phoenixsee saß und die Sonne genossen habe. Und da ist mir der Text aufgefallen. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Lied, ein sehr rockiges Lied, das heißt, ihr könnt auch ruhig mitmachen. Ich möchte einmal vorlesen, damit was an einem bewusst wird. Manchmal singt man das so weg, weil die Musik so trägt, aber ich möchte das einmal vorlesen. Nur bei dir bin ich zu Hause, deine Nähe füllt mich aus. Ich bin stark, weil du mich liebst, ich bin frei, weil du vergibst. Deine Gegenwart ist hier, komm und lebe du in mir. Ich bin stark, weil du mich liebst, ich bin frei, weil du mir vergibst. Und ich fand das einfach so wahr, und es hat in wirklich kurzen Sätzen vieles für mich auf den Punkt gebracht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir das zusammen heute hier miteinander machen. Ja.
dir an meiner Seite bin, ich stärker als zuvor. Dem Schwachen gibst du Halt, du machst mein Leben schön mit mir. An deiner Seite kannst du rechnen, denn ich will dir treu sein bis zum Ziel. Mein soll dich ehren, ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich will nicht ohne dich. Nur bei dir bin ich zu Haus. Deine Nähe füllt mich aus. Ich bin stark, weil du mich liebst. Ich bin frei, weil du vergibst. Deine Gegenwart ist hier. Komm und lebe du in mir. Ich bin stark, weil du mich liebst. Ich bin frei, weil du vergibst. Mit dir an meiner Seite bin ich stärker als zuvor. Dem Schwachen gibst du Halt. Du machst mein Leben schön mit mir. An deiner Seite kannst du rechnen, denn ich will toll sein bis zum Ziel. Mein Leben soll dich ehren. Ich kann nicht ohne dich. Ich will nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich will nicht ohne dich. Nur bei dir bin ich zu Haus. Deine weil du mich liebst. Ich bin frei, weil du vergibst. Deine Gegenwart ist hier. Komm und lebe du in mir. Ich bin stark, weil du mich liebst. Ich bin frei, weil du vergibst. mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme sing ich dir, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott.
Unser Gott ist heilig, unser Gott ist mächtig. Lob den Herrn im Himmel, lob ihn auf der Erde. Lob den Herrn mit Singen, lob den Herrn mit Tanzen. Lob ihn von Herzen, lob ihn sein Gott. Lobt ihn von Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Lob den Herrn mit Trommel. Lob den Herrn mit Zimbel. Lob den mit Trompeten. Lob den auf der Seite. Spiel zu seiner Ehre. Übt ihn euer Fest. Spielt die Freude. Alles was atmet, lobe den Herrn. Alles was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles was atmet, lobe den Herrn. Alles was atmet, lobe den Herrn. Alles was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja, 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 Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Steht uns Gott zur Seite. Was kann uns jemals ändern? Uns steht uns Gott zur Seite. Wer kann uns widerstehen? Uns steht uns Gott zur Seite. Was kann uns jemals ändern? Uns steht uns Gott zur Seite. Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du.
Jetzt eine Zeit der Gebetsgemeinschaft haben.
Ich glaube an Gott, den Vater. Das ist unser Thema. Und erster Gedanke, ich glaube. Dieser Satz, ich glaube an Gott, den Vater, steht ja im apostolischen Glaubensbekenntnis, haben wir schon gehört. Und wer das vielleicht so ein bisschen im Ohr hat, hat mit den ersten beiden Worten schon Probleme. Ich glaube. Und dann denkst du vielleicht, was steht alles in diesem Apostolikum drin? Ich glaube an Gott, den Vater, und dann geht das weiter, den Allmächtigen, naja, den Schöpfer, wie ist das so mit Evolution? Himmels und der Erden, wie ist das mit allem Leid auf dieser Welt? Und dann geht das weiter, ich glaube an Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria und vorher noch empfangen durch den Heiligen Geist. Und spätestens da steigen dann viele aus und sagen, na ja, was ich da alles glauben soll, wenn ich Christ sein bin oder Christ werden möchte oder dazu eingeladen werde in so einem Gottesdienst. Also das ist doch ein bisschen heavy. Also ich glaube, ein wenig zu viel ist das, was ich da alles glauben soll. Und das habe ich mir auch gedacht. Das ist ein bisschen viel, wenn wir das alles in einer Predigt behandeln und über all das nachdenken. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch ein Grund, weshalb es manchen abhält zu glauben, weil es einfach so viel ist, was man da glauben soll auf einem Mal. Und man hat da auch noch einen Kopf auf dem Rumpf und ein selbstständiges Denken. Und so schnell geht das doch alles nicht. Deswegen bleibe ich mal bei dem ersten Satz. Ich glaube an Gott, den Vater. Was bedeutet Glaube eigentlich? Ist Glaube sowas wie ein abgeschwächtes Wissen? Und vielleicht durchfährt es dich jetzt heiß, hab ich die Herdplatte ausgestellt? Das wäre ein abgeschwächtes Wissen. Ich glaube, ich habe sie ausgeschaltet, aber so sicher bin ich mir nicht. Und soll ich jetzt gehen und nachgucken? Also jetzt ist die Gelegenheit. Glaube, abgeschwächtes Wissen. Das Zweite, ich glaube im Sinne einer inneren Überzeugung. Ich bin überzeugt, aber manchmal habe ich auch meine Zweifel. Gut, Glaube lässt auch Zweifel zu. Glaube als eine innere Überzeugung lässt Zweifel zu. Ich glaube also nicht erst dann, wenn alle Zweifel erledigt sind. Ist Glaube ein Wissen? Auch das könnte man ja sagen, ich glaube, das heißt doch, ich bekenne mich zu bestimmten Dogmen, wie zum Beispiel zu den Dogmen dieses Glaubensbekenntnisses. Ich erkläre meinen eigenen Glauben in eigenen Worten, auch das ist ein Bekenntnis. Aber Dogmen und Bekenntnisse sind nicht Voraussetzung des Glaubens. Und Glaubensdogmen füllen auch den Glauben nicht mit Leben. Nicht wahr? Man kann so ein Bekenntnis nehmen, unterschreiben, wir könnten das auch gemeinsam sprechen und du sagst, okay, viel Text, verstanden habe ich es nicht, aber ich spreche es mal mit. Also Dogmen allein gesprochen füllen unser Leben mitnichten. Dogmen, Glaubensbekenntnisse sind vielmehr sowas wie ein Extrakt des Glaubens. Sie stehen also am Ende einer Bewegung und nicht am Anfang. Keine Vorbedingung, sondern ein Ergebnis. So will das Glaubensbekenntnis verstanden sein. Nicht als eine Zumutung an dich und deinen Verstand, an das, was man so alles glauben soll, sondern es ist das Ende eines Weges. Es ist eine Gewissheit, die gewonnen ist und sich dann ausdrückt. Glaube im jüdisch-christlichen Denken wird deshalb am besten mit Vertrauen wiedergegeben. In vielen Bibelübersetzungen ist das auch so. Da steht gar nicht mehr das Wort Glaube, das im Grundtext steht, sondern da steht das Wort Vertrauen. Vertrauen braucht Wahrheit. Und Vertrauen sucht, worauf es sich verlassen kann. Vertrauen sucht also auch Verlässlichkeit. Und Vertrauen geht das Risiko ein, sich festzulegen. Ich glaube. Ich glaube an Gott. Wozu das? Wozu Gott? Fangen wir mal anders. Weshalb genügt es vielen Menschen nicht und vielleicht auch dir nicht, an dich selbst zu glauben? Ich glaube an mich, kann man ja auch sagen. Oder ich glaube an das Gute im Menschen. Oder ich glaube an die Natur. Oder ich glaube, alles wird gut.
Ich glaube an Gott. Wozu das? Wozu an Gott glauben? Gott und Jesus sind im christlichen Bekenntnis fast wie eine Gleichung gebraucht. Im apostolischen Glaubensbekenntnis ist das auch. Erster Artikel, ich glaube an Gott, den Vater, sind wir gerade dabei. Zweiter Artikel, und an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn. Also der Vaterglaube und der Glaube an den Sohn hängen im christlichen Glauben und Bekenntnis unmittelbar zusammen. Und deswegen können wir kaum über den Glauben an Gott reden, ohne auch über Jesus Christus zu sprechen. Ich glaube an Gott. Gewöhnlich suchen wir Gott ja im Ungewöhnlichen oder im Wunderbaren. Außerordentliche Ereignisse finden unsere Beachtung. Das Alltägliche ist irgendwie normal und interessiert uns so nicht. Wenn es aber so einen Kick gibt, so ein richtiges Event, so ein richtiger Knaller, dann sagen wir, wow, da bin ich dabei. Und gewöhnlich suchen wir Gott auch im Außergewöhnlichen, in den Wundertaten, im Besonderen. Aber wenn das so ist, ist dann Gott vielleicht am Ende nur sowas wie der Schmelzpunkt all unserer Projektionen? Ich glaube an Gott. Steht Gott nicht sowas wie eine Metapher für alle menschlichen Projektionen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann? Also so etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wunderbares, absolut super. Glauben wir das an Gott in diesem Sinne? Und wenn wir so glauben, dass wir Gott suchen im Besonderen, im Ungewöhnlichen, in dem Absoluten, kommt dir dann Jesus vielleicht menschlich, viel zu menschlich daher? So lesen wir das auf jeden Fall in Markus 6. Da sind Menschen in Jesu Heimatstadt, die sagten von ihm, als er noch einmal nach Nazareth in seine Heimatstadt kam, da sagten sie vor ihm, das ist doch Jesus. Der Sohn von Maria, der ist Zimmermann. Und seine Schwestern und seine Brüder, die kennen wir auch, denn die wohnen hier bei uns im Dorf. Und dann lesen wir, deshalb lehnten sie ihn ab. Ist das nicht der Zimmermann, Markus 6, Vers 3, der Sohn von Maria, und ist das nicht der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Deshalb lehnten sie ihn ab. Vielleicht kommt dir Jesus auch viel zu menschlich daher. Was unsere Aufmerksamkeit finden will, muss außergewöhnlich, muss besser noch, es muss überwältigend sein. Jedenfalls nicht so ein Mann, der bald 30 Jahre lang sein Handwerk tut, nichts Besonderes für sich verlangt. Einer, der überhaupt nichts anderes will, als dass wir mit uns und anderen achtsam umgehen und jenseits der Angst vor Gott lieben lernen. Weshalb eigentlich nehmen wir solchen Anstoß an Jesus, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater? Warum ist uns das so empfindlich komisch? Im Grunde doch, weil wir uns Gott als den denkbar größten Widerspruch gegenüber allem Normalmenschlichen vorstellen. Soll wirklich von Gott die Rede sein, meinen wir, dann muss er sich auf unfassbare, auf unbekannte Weise zu erkennen geben. Dann muss das irgendwie einzigartig sein. Stellen wir uns Gott so vor, dann ist natürlich die Konsequenz unausweichlich. Ist Gott übergroß, dann muss er uns ständig sagen, dass wir nicht in Ordnung sind, denn so wie er sind wir nicht. Ist Gott so absolut, dann wird er uns stets vor Augen halten, wie armselig wir doch sind. Ist Gott das ultimativ Außergewöhnliche, dann sind wir bedingungslos minderwertig und unbrauchbar. Dann müssen wir uns in Gottes Namen ständig dazu anhalten, etwas anderes aus uns hervorzutreiben, als das, was wir Menschen sind. Und das ist für viele Menschen, die keinen Glauben an Jesus haben, und vielleicht gehörst du auch dazu, richtig ein Schreckensbild des Christseins. Dass man sich in Gottes Namen ständig dazu anhält, etwas anderes aus sich hervorzutreiben, das man als Mensch einfach nicht ist. Dann wäre der Sinn des Glaubens, aus uns fehlerlose Übermenschen zu züchten, und dann schaust du dich um und sagst, ich sehe sie nicht. Und wer dann nicht mithalten kann in dieser Zuchtanstalt des Übermenschen, der wird aussortiert. Unter diesen Bedingungen bliebe der Himmel freilich leer. Aber auf der Erde dürften sich immerhin einige einbilden, es weit gebracht zu haben. Dass vieles bei uns nicht gut ist, das wissen wir. Aber müssen wir wirklich von Gott erwarten, dass er uns das gnadenlos ankreidet? Wenn du dir das nicht ernsthaft vorstellen willst, sagst du vielleicht, Gott, wer ist das? Ihn gibt's doch gar nicht. Gott ist die Einbildung unseres schlechten Gewissens, ein Produkt frommer Erziehung, die Dressurnummer von Kirche und Religion, um uns unter menschliches Machtdiktat zu bringen, uns andere Gesetze aufzuzwingen, anders zu leben, als wir eigentlich wollen. Ich glaube an Gott, wozu das? Wir haben eben gesungen, das ist meine größte Freude, du machst mein Leben schön. Vielleicht hast du da schon einen Schock gekriegt und sagst, oh wei, also. Ich glaube an Gott, wozu das? Und tatsächlich, stünde es so um unser Verhältnis zu Gott, so wäre niemand von uns in der Lage, auch nur einen Tag mit diesem Gott schön und glücklich zu leben. Gott wäre dann ein Albtraum und sein Sohn Jesus unter uns alles andere als eine gute Nachricht, sondern dann wäre ja Jesus so etwas wie der himmlische IM, der informelle Mitarbeiter Gottes, den der unter die Menschen sendet, und dann sieht er die alle an und sagt, boah, die sind aber schlecht drauf. Jetzt gebe ich Bericht im Himmel und sage, Schluss. Nichts mit anzufangen. Darum sagt das Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, weil wenn wir nur sagen, ich glaube an Gott, können wir uns, wie beschrieben, in alles Mögliche verrennen und sind völlig auf der Fehlspur, stehen völlig auf dem Standstreifen. Ich glaube an Gott, den Vater. Wer ist der Vater? Die Bibel sagt, Gott selber ging davon aus, dass wir ihn nur im ganz Menschlichen zu finden vermögen. Im ganz und gar nicht außer- und ungewöhnlichen, sondern im völlig durchschnittlichen. Die Bibel sagt also, Gott ging davon aus, dass wir Gott genau da finden, wo wir ihn nicht erwarten, im durchschnittlichen, nicht im außergewöhnlichen. Und bereits im Alten Testament können wir das nachlesen. Da sagt Gott von sich, er wolle unter den Menschen wohnen. Und zum Zeichen seiner Gegenwart unter den Menschen baute man ihm in Israel daher zunächst ein tragbares, später ein feststehendes Heiligtum. Und noch heute steht jedes Kirchengebäude symbolisch für diese Absicht Gottes, nicht fern über uns, sondern mitten unter uns zu sein. Und ich glaube, es wäre nicht schlecht, wir könnten auch diesen Raum als einen solchen Ort begreifen, was Freikirchlern schwerfällt. Aber letztlich ist das die Botschaft, Gott mitten unter den Menschen. Nicht irgendwo fernab, sondern mitten unter uns wollte er zu finden sein. Dafür stehen Kirchenhäuser. Aber während Gotteshäuser und andere Andachtsstätten lediglich eine symbolische Bedeutung zukommt, hat Gott sein Vorhaben leibhaftig in die Tat umgesetzt. In dem Menschen Jesus von Nazareth, eben in dem Zimmermann, dessen Mutter, Schwester und Brüder man in Nazareth auf dem Marktplatz begegnet, beim Friseur und im Wirtshof traf. Diesen Jesus stellt Gott der Vater hin und sagt, seht ihn euch an, das bin ich mitten unter euch. Also in der Begegnung mit diesem Jesus begegnen wir Gott, dem Vater. Und deswegen gehört im Bekenntnis die drei Artikel, Bekenntnis zum Vater, zum Sohn und zum Geist, zusammen. Ja, aber höre ich kritische Nachfrage, Jesus war doch viel mehr als ein normaler Mensch. Das stimmt. Jesus wirkte Wunder. Er heilte Menschen. Er konnte übers Wasser gehen und Sturm stillen. Doch Frage, kommt dir Gott dadurch wirklich nah? Fühlst du dadurch Gott näher bei dir? Empfindest du dadurch etwas von seiner Liebe? Fühlst du dich selber dadurch wertgeachtet? Oder ist das nicht schon wieder zu viel Außergewöhnliches? Zeichen, Wunder, Gottessohn? In der Bibel ist das, was Jesus Außergewöhnliches wirkte, Hinweis auf Gottes Gegenwart unter den Menschen. Dafür, dass Jesus alles vermochte, hat er relativ wenig getan. Das werfen ihm ja auch manche Menschen vor. Die sagen, wenn er doch so alles kann, warum macht er nicht alles gut? Ziemlich wenig, was er da geleistet hat. In Israel, da unten irgendwo, die Kante da, meine Herrschaft. Und längst hat er nicht allen Menschen geholfen und am Ende sich selber auch nicht. In der Bibel ist das, was Jesus Außergewöhnliches wirkt, Hinweis auf Gottes Gegenwart unter den Menschen. Es ist ein Hinweis, nicht das Eigentliche. Denn anwesend war Gott selbst, nicht im Ungewöhnlichen, sondern in seinem Sohn. Und in seinem Sohn kommt er uns nah. Da berührt er uns, da berührt er mich. Denn er umhüllte Menschen mit Friede und mit Liebe. Und das tut er auch mit mir. Das tut er auch mit dir. Er ermutigt Menschen. Jesus tröstete Menschen. Und er leitete sie an, bei sich und bei anderen zu sein. Und genau das tut Jesus auch mit uns. Und genau das sind Vaterqualitäten. So ein Vater hätten wir uns doch gewünscht. Einen, der uns ermutigt, der tröstet, der anleitet. Kann das sein? Im Prinzip lehnst du Gott gar nicht ab, aber du findest nicht persönlich zu ihm hin. Und oftmals ist dabei nicht Gott das eigentliche Problem, sondern weil wir unsere Durchschnittlichkeit nicht mögen. Jedenfalls ist das für viele der Grund, sich selbst abzulehnen, sich sogar dafür zu hassen, dass sie sind, wie sie sind, so normal menschlich, nicht so, wie der leibliche Vater vielleicht gedacht hätte, dass du sein solltest. Menschen in reifem Lebensalter schleppen sich damit rum. Und sind wir mit uns selbst schon so unzufrieden? Und war der leibliche Vater schon so unzufrieden mit uns oder der Lehrer oder hasse ihn gesehen? Wenn also wir uns schon so mangelhaft fühlen, wie muss dann Gott erst über uns denken? Vielleicht denkst du, er ist mit dir, der Vater im Himmel, so unzufrieden wie dein leiblicher Vater, dem du es nicht recht machen konntest, der dich niemals ermutigte, aber immer wusste, was seiner Ansicht nach falsch gelaufen ist, der dich nicht anerkannte, und der dich nicht angeleitet hat, dein Potenzial zu entfalten und an dich selbst zu glauben. Und wie viele Väter wollen in ihren Söhnen und Töchtern genau das verwirklicht sehen, was sie entweder selber nicht erreichten oder ihr Leben lang gnadenlos von sich selbst erpressen. Schauen wir uns die Sache mal von einer anderen Seite an. Mir scheint klar zu sein, Gott wird meine und er wird deine Natur nicht ändern, die er im Augenblick seiner Schöpfung für das Beste hielt. Das sagt ja die Bibel. Es war echt gut. Du bist echt gut. Und ich glaube nicht, dass Gott jetzt deine Natur ändern wird, die er im Augenblick seiner Schöpfung für das Beste hielt, nur weil wir nicht, weil ich nicht, weil du nicht in der Lage sind, unseren wirklichen Wert zu begreifen und uns deshalb ständig jemand anders sein wollen. Vor einiger Zeit lief im Kino der Film über die RAF-Terroristen. Ich habe das als junger Mann mitgekriegt und irgendwie, als ich den Film sah, war ich doch geschockt, was da abging. So richtig gecheckt habe ich das nicht, obwohl ich damals die Nachrichten auch immer mit den Eltern verfolgte. Aber dieser Film hat mir vor Augen geführt, wie seelisch zerstört doch diese Menschen waren und irgendwie wie schräg wir drauf waren. Also da war ja irgendwie nichts richtig. Man musste gegen alles angehen. Verzweifelte Seelen, die irgendwie nicht glaubens können, lebenswert zu sein. Und die dieses permanente Gefühl von Minderwertigkeit in Selbstablehnung und Selbstzerstörung und Aggression nach außen wenden. Und genau das beobachten wir heute, wenn es Amokläufer gibt in den USA oder sonst wo auf der Welt. Arme Seelen, die permanent das Gefühl der Minderwertigkeit haben, sich selbst ablehnen, sich am Ende selbst umbringen, selbst zerstören, andere Menschen vernichten wollen. Jesus lädt dich dazu ein, deinen wirklichen Wert zu begreifen. Und im Bekenntnis findet es Ausdruck im Ich glaube an Gott, den Vater. Diesen Vater, den uns Jesus vor Augen gemalt hat. Den Vater, den er mitten uns repräsentierte. Ich glaube. Es geht im Glauben nicht um deine Gottwerdung. Es geht im Glauben nicht um unsere Gottwerdung, sondern es geht im Glauben um die Menschwerdung Gottes. Das glauben wir. Es geht um die Menschwerdung Gottes, damit wir Mut fänden, Mensch zu sein. Das glaube ich. Ich glaube an Gott. Nicht, dass wir einen hätten, der uns immer bewacht. Und auch nicht, weil Gott die braucht, die alleine mit dem Leben nicht klarkommen. Sondern weil wir einen brauchen, der uns verdeutlicht, wie wertvoll wir sind. Dazu wurde Gott Mensch, damit wir das glauben könnten, damit wir uns nicht länger selbst ablehnten, damit wir aufhören können, Gott beeindrucken zu wollen, um ihm gleich zu sein. Ich glaube an Gott, damit ich es selber nicht sein muss. Und ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, der mir sagt, dass ich für ihn nicht nur gerade so erträglich bin, sondern der mir sagt, dass ich nicht mehr sein soll und mehr sein möchten soll als das, was ich bin. Und was bin ich denn und was bist du? Ein Menschenkind, das einen himmlischen Vater hat. Darum glaube ich an Gott, den Vater. An diesen Vater glaube ich, denn ihm vermag ich zu vertrauen. Wir haben uns den ersten Satz des Apokryphon angeschaut. Und eingangs sagte ich, ja, das ganze Ding ist ja vielleicht ein bisschen viel, was man da so alles glauben soll. Und dem stimme ich zu. Aber vielleicht ist heute der Schritt dran, die erste Zeile einfach mal zu buchstabieren. Nicht das ganze Paket, sondern ich glaube an Gott, den Vater. Wir wollen jetzt Musik gleich einspielen und dann habt ihr die Möglichkeit, es wurde eben schon gesagt, nach vorn zu kommen. Und mit solch einem Kommen drückt man Glaube aus. Das soll hier die Art sein, wie ihr eingeladen seid, euren Glauben auszudrücken. Wir werden da vorne in einem Kreis sitzen, also nicht so 1:1, sondern wir sitzen gemeinsam in einem Kreis. Und wir werden dann darüber sprechen, was Glaube bedeutet. Und wenn ihr vorne mal auf die Dekoration seht, sind mir eben, als ich das sah, drei Dinge in den Sinn gekommen. Wir finden uns zunächst dort beim Kreuz ein. Das ist das Entscheidende. Ich glaube an Gott, den Vater, ohne Jesus geht es nicht. Deswegen, dafür steht das Kreuz als Symbol. Und dann hier auf dem Altartisch, da sehe ich ein Segelboot. Und vielleicht sagst du, das ist mein Symbol. Ich bin nämlich mit Gott, dem Vater, schon richtig unterwegs. Dann kannst du auch gerne in den Kreis kommen, um das einfach nochmal festzumachen und sagen, ja, ich bin mit ihm unterwegs, freue mich darüber, dass ich den Vater heute Morgen nochmal gesehen habe. Zweite Möglichkeit, diese Blume. Die Blume kann dafür stehen, dass du sagst, ich treffe heute eine Entscheidung für Jesus. Ich treffe eine Entscheidung für den Vater im Himmel. Das heißt, es kommt dabei nicht so sehr darauf an, dass ich jetzt wacker dabei bin, ein Leben lang, sondern dass ich heute mich angesprochen weiß von diesem Gott Vater und sag, okay, dir vertraue ich mich an. Dann ist die Blume das Symbol. Es beginnt etwas Neues und das riecht gut. Und das letzte Symbol liegt dahinter, das ist so ein knorriges Holz. Und dieses Holz, denke ich, kann stehen für eine Annäherung. Dass du sagst, ich weiß es noch nicht so richtig, Apostolikum ist ja noch lang, keine Ahnung, was da noch kommt. Aber annähern möchte ich mich dem schon. Es ist für mich die Glaubensthematik noch spröde wie dieses Holz. Kantig, rissig. Aber Annäherung, darauf kann ich mich einlassen. Wenn du dich hier oder dort wiederfindest und gerne darüber reden möchtest, in diesem Kreis hier heute Morgen bist du dazu eingeladen. Einige Mitarbeiter werden dort sein und wir werden dann miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn du willst, kannst du dich da auch erklären. Wir werden für dich beten und dein Glaube an Gott, den Vater, beginnt damit heute. Hier ist die normale, in Anführungszeichen, Gebetsecke unter den Palmen. Wenn du also ein persönliches Gebet suchst, dann hast du auch in diesem Gottesdienst heute Morgen hier die Gelegenheit. Und die restliche Gemeinde, der sage ich jetzt was Unhöfliches, nämlich verlasst nach dem Gottesdienst zügig diesen Saal, damit wir Ruhe zum Reden und zum Beten haben. Herzlichen Dank. Das ist doch echt menschlich. Wir hören jetzt Musik und wer jetzt möchte, kann also hier vorne in den Kreis nach vorne kommen und danach kommt der Gottesdienst dann sehr bald mit einem Gebet und Segen zu Ende. Wir hören jetzt die Musik. Wer will, kommt dort vorne hin. Wer gebetet, das Bet wünscht, kommt auch nach vorne. Ich bitte auch die Helfer, nach vorne zu kommen in dieser Zeit, während der Musik läuft.
Zusprechen wird, möchte ich noch einen Text noch auspacken, der ist sozusagen aus meiner Bibel mal rauskopiert. Das ist so ein Gebet, das ich an meinen Vater spreche und das jetzt mal so an die, die sich bisher ein bisschen zurückgelehnt haben, sagen, naja, kenne ich alles schon, ich sag mal so, alle so Christen über 10 Jahre und über dabei sein und Christen Nachfolge. Ich möchte das mal vorlesen. Das müsst ihr nicht irgendwie skandieren zusammen. Ich lese es trotzdem mal vor. Und wer so innerlich so bis zum Ende mitbeten kann, wird feststellen, da geht noch was. Vater, du willst wissen, wie ich persönlich zu dir stehe. Vater, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Verstand und mit ganzer Kraft. Und ich will mich ganz auf dich konzentrieren und von anderen Götzen lassen. Vater, ich bin dir total dankbar für dein Erlösungswerk und dass ich in Jesus dein Kind sein darf. Danke für alle Befähigung, Zurüstung und Versorgung und für deine große Treue, die ich nicht verdient habe. Vater, ich lege mein Schicksal, meine Existenz und mein Leben total in deine Hand. Vater, ich stelle mich mit allem, was ich bin und habe, unter deinen Willen und in deinen heiligen Dienst. Gebrauche mich für dein Reich. Tu was. Amen.
Zum Segen bitte ich die Gemeinde aufzustehen. Herr, unser Gott und Vater, durch Jesus Christus danken wir dir
dass du uns das Leben geschenkt hast. Das Leben, das von dir herkommt und zu dir hinführt. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest in diesem kostbaren Leben, das wir haben. Herr, segne uns mit der Erkenntnis, dass wir wertvoll sind vor dir. Mit der Einsicht, dass wir vor dir keinen Bestand haben können, weil wir was vorzuweisen hätten. Segne du uns mit dem Glauben an dich, den Vater, der uns liebt, der uns kennt und der uns befähigt und ermutigt, selbst Mensch zu sein. So segne du uns, dreieiner Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.